Wenn man sich die aktuellen politischen Debatten in Deutschland anschaut, dann wird ja von verschiedenen Seiten immer wieder diagnostiziert, dass wir es da mit einer immer größeren Polarisierung in der Gesellschaft zu tun haben. Und diese Polarisierung hängt auch und gerade mit geschlechtspolitischen Kontroversen zusammen. Das Geschlechterverhältnis wird auch von der politischen Rechten zu einem Thema gemacht. Bei Pegida wird gegen Gender-Mainstreaming gewettert. Die AfD fordert, dass Männer wieder stark und wehrhaft werden sollen, und damit geht die Propagandierung einer traditionellen Familienpolitik einher. Der Mann in der Revolte, das ist der passende Titel von einer Veranstaltungsreihe in Leipzig, die sich auseinandersetzen will mit Ausformungen von Männlichkeit, mit Antifeminismus und mit der Reproduktion von Männlichkeit in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Diese Veranstaltungsreihe wird vom Kulturraum e.V., kurz KREV, organisiert und sie beginnt heute Abend im Institut für Zukunft in Leipzig. Ich freue mich, dass ich vorab mit einem der Veranstalter reden kann, nämlich mit Philipp, den ich jetzt hier am Telefon habe. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Lukas.
Das ist ja immer auch interessant zu erfahren, aus welchen Initiativen heraus solche Veranstaltungen entstehen. KREV, Kulturraum e.V., was ist denn das eigentlich für ein Verein? Was macht ihr da so in Leipzig?
Na, wir haben uns so vor ungefähr 3 Jahren gegründet, im Zuge der Gründung auch des IFZ, Institut für Zukunft, und haben dann eigentlich relativ schnell angefangen, Veranstaltungen zu Themen zu machen, die uns interessieren, von denen wir denken, dass die auch in unserem Umfeld irgendwie wichtig sind, dass man sich an denen reiben kann, Widersprüche ein bisschen aufdecken. Und so kam das halt, dass wir relativ am Anfang so Sachen, so Club in spezifische Themen und dann aber relativ schnell auch zu Themen, die uns wirklich so auf so einer politischen Ebene interessieren, uns beschäftigt haben. Feminismus, Veranstaltung zu Hartz IV, Veranstaltung zur Refugee-Thematik, also eigentlich alles Mögliche, das, was uns interessiert und was wir für wichtig finden, auch eine Diskussion in diesem Umfeld anzuschrauben sozusagen.
Ja, und da reiht sich die Veranstaltungsreihe jetzt sozusagen ein in eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen, genau, die ihr da führt. Ich hatte das ja schon angedeutet, das Thema Männlichkeit, männliche Subjektivität, Antifeminismus, das ist ein Thema, das gerade wieder auf besondere Art und Weise brisant und aktuell ist. Auf der anderen Seite ist es ja ein Thema, das kritische Männlichkeitsforschung und Feminismus schon seit jeher eigentlich beschäftigt. Wie seid ihr denn da drauf gekommen, euch damit auseinanderzusetzen? Also wie ist die Idee zu dieser Veranstaltungsreihe entstanden?
Zum einen hatten wir so das Gefühl, dass gerade in Leipzig oder hier in der Umgebung schon immer mehr vermehrt feministische Themen aufgegriffen werden, aber so ein klassisches kritische Männlichkeitsforschungsthema eigentlich hier schon lange nicht mehr irgendwie aufgetreten ist, und wir uns auch im Zusammenhang mit vielen Fragen, die wir so über unser Umfeld, wie verhält sich eigentlich Männlichkeit, auch eigentlich eher in so gesellschaftlichen Nischen, vielleicht auch in der Linken, wenn man das so nennen will, wie wird dort eigentlich Männlichkeit und männliche Machtverhältnisse sozusagen reproduziert. Und so kamen wir auf die Idee, eigentlich eher so die Fühler in diese Richtung auszustrecken, also auch quasi auf die eigene Szene, auf das eigene Umfeld zu schauen, wie es eigentlich hier um die Reproduktion von Männlichkeit und Machtverhältnissen bestellt. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und dann haben wir uns angefangen zu überlegen, von welchen Seiten kann man das eigentlich betrachten? Also wie lassen sich Männlichkeitsentwürfe gegenwärtiger eigentlich kritisieren oder wie zeigen die sich besonders? Und da kamen wir so auf diese verschiedenen Themen auch und diese verschiedenen Zugänge, die wir jetzt gewählt haben als Veranstaltungsreihe. So kam das eigentlich zustande.
Also du hast jetzt berichtet, dass ihr da sozusagen auch ja ausgeht von Auseinandersetzungen in der eigenen Szene, im eigenen Umfeld, und das ist ja auch ein Programmpunkt, den ihr da sozusagen aufgeführt habt, nämlich Antifa und Männlichkeit. Das heißt, geht da auf jeden Fall auch ein Blick auf Zusammenhänge, die einem irgendwie nahestehen. Vielleicht kannst du das auch noch mal näher beschreiben, was ihr da beobachtet habt in der eigenen Szene, in der eigenen Subkultur. Inwiefern es da sozusagen im Zusammenhang von Geschlechterverhältnissen, Männlichkeiten durchaus Probleme vielleicht gibt.
Ja, jetzt speziell in diesem Thema, warum wir diesen Workshop Antifa und Männlichkeit gewählt haben, da ist uns halt aufgefallen, dass es gerade in so antifaschistischer Arbeit oder auch auf Politveranstaltungen oder so unserer Meinung nach immer noch ein starkes Missverhältnis zwischen zum Beispiel Redeanteilen, wie sich Männer dort irgendwie in der Sicherheit ihrer eigenen Blase denken, verhalten oder was für ein Habitus sie haben könnten. Und gerade in dieser Antifa-Geschichte ist es ein schwieriger Punkt, deswegen wollten wir dieses Angebot auch geben, inwieweit es halt quasi so sinnvoll ist, auf so männlichen Ausdruck irgendwie zurückzugreifen oder wo der sozusagen umschlägt in eine Reproduktion von Machtverhältnissen. Und das wollten wir halt so genauer ausloten, weil auch Antifa-Strukturen oder so antifaschistische Arbeit auch unserer Meinung nach auch oft stark männlich dominiert ist. Und wir davon ausgehen, dass halt in männlich dominierten Gruppen auch immer ein bestimmter männlicher Habitus sich reproduziert und der halt auch umschlagen kann in, sage ich mal, einen unschönen männlichen Habitus. Und das war so die Herangehensweise, auch zu schauen, wie sieht eigentlich Männlichkeit in der Linken aus? Also wird das wirklich debattiert oder geht man einfach nur davon aus, dass eigentlich alle wissen, wie man sich zu verhalten hat, sozusagen in Anführungszeichen, ohne dass sich wirklich damit über die Reproduktion von Männlichkeit wirklich auseinandergesetzt wird. Und da wollten wir halt genau ansetzen. Und da ist, glaube ich, da sind, glaube ich, Antifa-Strukturen ein ganz gutes Beispiel oder eine ganz gute Möglichkeit, mal zu schauen, wie ist es eigentlich in der konkreten politischen Arbeit, wie äußert sich das dort in unserer Nische sozusagen.
Ich finde, dass ihr da eigentlich auch einen ziemlich passenden Titel gewählt habt, Der Mann in der Revolte, weil das ja eigentlich sozusagen auf alle Aspekte da zutrifft. Also das kann man ja sowohl sehen in Bezug auf, okay, das ist in der Szene, die sich der Revolte oder der Revolution verschrieben hat, da gibt es aber auch den Mann in der Revolte sozusagen, aber auch den Mann in der konformistischen Revolte. Da würde es dann eher sozusagen um die aktuellen neurechten Bürgerbewegungen gehen, wo sich ja auch der Mann in der Revolte wähnt. Ich weiß nicht, ich fand den Titel ziemlich interessant, gibt ja dann auch von Albert Camus dieses philosophische Werk Der Mensch in der Revolte, der Mensch dann in der Revolte, jetzt der Mann in der Revolte. Was habt ihr euch denn da vielleicht noch zusätzlich gedacht bei diesem Titel oder was steckt da vielleicht für eine Diagnose dahinter?
Ja, du hast es halt eigentlich schon angesprochen. Das ist natürlich, gibt es den Zusammenhang zu der Menschenrevolte, wobei wir den Mann in der Revolte wirklich eigentlich genau so betrachten, wie du es schon gesagt hast. Zum einen halt Männer oder junge Männer in der Revolte, in, sage ich mal, linker Praxis, aber vor allen Dingen aber auch den Mann in der Revolte, der sich sozusagen revoltiert gegen all das, wo er seine Männlichkeit beeinträchtigt sieht oder am Schwanken sieht. So, also wenn man jetzt zum Beispiel den Begriff der revoltierenden Männlichkeit nimmt, da wird sozusagen Männlichkeit entgegengesetzt gegen alles, gegen alle Auflösungserscheinungen gesellschaftlichen, von denen sozusagen Männlichkeit bedroht wird. Das war, glaube ich, so. Das schien uns so dieses Bild des Mannes in der Revolte eigentlich ganz passend, um dann darüber hinaus zu fragen, gegen was wird hier eigentlich revoltiert oder warum fühlen sich Männer auf einmal in der Position, revoltieren zu müssen? Wo kommt das eigentlich her? Das ist so der Hintergrund. Und da dachten wir, passt dieses Bild vom revoltierenden Mann eigentlich ziemlich gut.
Wenn man sich das, wie ihr das vorhabt in der Veranstaltungsreihe, die Frage stellt, von was fühlen sich dann irgendwie so solche Männer bedroht, die sozusagen eine traditionelle Männlichkeit gesellschaftlichen Entwicklungen entgegenstellen wollen, dann muss man sich ja die Frage stellen, okay, wie ist es mit dem Geschlechterverhältnis eigentlich in unserer Gesellschaft bestellt? Und dann ist das ja vielleicht durchaus eine widersprüchliche Entwicklung. Ich denke, das wird heute Abend in dem Eröffnungsvortrag von Rolf Pohl ja auch eine Rolle spielen, weil ich denke, man kann konstatieren, dass wenn man das Geschlechterverhältnis betrachtet, dass da auf jeden Fall eine Entwicklung stattfindet. Also es gibt Gender Mainstreaming, Gleichstellungsprogramme, es gibt sowas wie eine Öffnung des Arbeitsmarkts für die Frauen. Trotzdem würde ich vermuten, dass es immer noch eine Ungleichheit gibt im Verhältnis der Geschlechter. Habt ihr da eine Diagnose, was sozusagen dieses Verhältnis von Gleichberechtigung oder Patriarchat betrifft in der heutigen Gesellschaft?
Ja, ich glaube, das sind halt so verschiedene Ebenen. Wenn man sich zum Beispiel so den Arbeitsmarkt anschaut, ist ja natürlich geöffnet worden für Frauen und auch immer mehr Frauen arbeiten sozusagen. Gleichzeitig herrscht aber in Deutschland immer noch eines der höchsten Gender Pay Gaps von Europa. Das hat Frauen weniger verdienen für gleiche Arbeit. Deswegen ist es da zum Beispiel schon schwierig zu sagen, ja, inwieweit sind Frauen gleichberechtigt. Und ich glaube halt so dieses, so das, was man Gleichberechtigung auf so einer vorderen im Vordergrund sieht, spielt sich im Hintergrund trotzdem aber immer noch so ein Feld von Ungleichheit ab, das sozusagen mal verdeckter ist. So, also es ist, glaube ich, heute nicht mehr so, dass halt Frauen so direkt diskriminiert werden, aber so Diskriminierungsstrukturen herrschen halt immer noch vor. Das kann man zum Beispiel auch am Arbeitsmarkt sehen, so in welchen Berufen immer noch Männer, so welche Berufe immer noch Männer dominiert sind und wo Männer das Sagen haben und entscheiden können. Ja. Obwohl natürlich Gleichberechtigung in dem Feld sozusagen propagiert wird oder sogar, das ist ja auch der Punkt, wo sich Männer angegriffen fühlen auf einmal und sagen so, ja gut, immer mehr Frauen arbeiten, sozusagen Frauen werden auf dem Arbeitsmarkt bevorteilt und ich als Mann muss gucken, wo ich bleibe. So, also dreht sich das ja schon langsam um. Was aber, wenn man sich halt die Strukturen anschaut oder zum Beispiel wie Entlohnungen sind, eigentlich ganz klar zu sehen ist, dass diese Gleichberechtigung sozusagen nur angedacht ist oder ein bestimmtes Ziel verfolgt sozusagen, aber längst nicht umgesetzt ist. Und so zieht sich das, glaube ich, durch ganz viele gesellschaftliche Bereiche, dass so vordergründig Frauen gefördert werden oder irgendwie nicht mehr so stark benachteiligt, aber sich, glaube ich, die grundlegenden Strukturen noch längst nicht geändert haben. Und da wollen wir auch den Blick drauf legen, wie sich das quasi so, wie sich halt auch so diese Reproduktion verschiebt, je nachdem, was für gesellschaftliche Verhältnisse gerade vorherrschen oder was für gesellschaftliche Ideologien auch gerade vorherrschen. Und da spielt, glaube ich, das Geschlechterverhältnis nach wie vor eine Rolle oder eine interessante Rolle, darauf zu schauen, wie verändert sich der Diskurs auch, ohne dass sich quasi so die Strukturen wirklich ändern. Das ist, glaube ich, der Punkt, der da wichtig ist.